bevor man lange Diskussionen führt, berichten wir das jetzt oder berichten wir das nicht oder steht das irgendwo in der Fachinformation oder steht das da nicht drin, melden, Verdacht melden. Wir brauchen nicht den Nachweis.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Lukas Brockfeld, ich bin Redakteur für Politik und Wirtschaft und ich spreche heute mit Professor Martin Schulz, dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Hallo Herr Schulz, schön,
hallo,
dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Die Arzneimittelkommission feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Warum wurde die Kommission damals gegründet?
Also es hatte natürlich ganz viel mit der Contergan-Katastrophe zu tun, mit dem neuen Arzneimittelgesetz, dem zweiten Arzneimittelgesetz von 1976. Da waren auch Aufgaben vorgesehen zur Risikoabwehr. Das war ja der zentrale Punkt, in dem auch die, wie hieß es so schön, die Arzneimittelkommission der Heilberufe genannt wurden. Da war die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft kurz gegründet worden und die ABDA hat dann gesagt, wir brauchen auch eine eigene Arzneimittelkommission und die wurde dann im August 1975 als Fachausschuss der ABDA gegründet und etabliert und seitdem ist sie tätig.
Sie haben ja schon die Contergan-Katastrophe erwähnt. Was waren so die ersten großen Fälle, mit denen sich die AMK befassen musste?
Also der allererste Fall ist so ein bisschen kurios, der war gar nicht so groß, aber war, ist typisch eigentlich, deswegen nenne ich den jetzt auch gern mal. Das war ein Schwangerschaftstest im Urin und da fehlte einfach der Beipackzettel. Das heißt also für die Anwenderin war völlig unersichtlich, wie sie diesen Schwangerschaftstest anwenden sollte. Der erste große Fall, der dann tatsächlich auch enorme Rückrufe zur Folge hatte, war Aminophenazon. Die Älteren von uns kennen das noch als Analgetikum, Antiphlogistikum. Und es war interessant, weil Nitrosamine beim Zusammentreffen von Aminophenazon mit der Magensäure entstehen konnten. Und da wird sozusagen die Brücke gespannt zu dem größten Fall, den wir überhaupt hatten in den letzten Jahren. Das war die Nitrosamine in Valsartan und anderen Sartanen, die zu über 30 Rückrufen geführt haben und wo 800.000 Menschen in Deutschland betroffen waren.
Sie haben jetzt schon einiges aus der Vergangenheit erzählt. Was sind denn die typischen Fälle, die heute bei der AMK gemeldet werden?
Also es ist tatsächlich querbeet. Wir haben ja fast 11.000 Fälle im letzten Jahr Meldungen gehabt aus den Apotheken, aus den öffentlichen Apotheken, aber auch aus den Krankenapotheken. Da geht es primär um Qualitätsmängel. Ne? Da fehlt mal ein Beipackzettel, da ist was falsch aufgedruckt, da funktioniert etwas nicht, da sind Tabletten gedeckelt. Also da sind wir ja die Einzigen, die sich damit beschäftigen, mit der Qualität von Arzneimitteln in der täglichen Überwachung in den Apotheken. Und die Patienten kommen in die Apotheke oder es wird auch bei den Routineüberprüfungen in der Apotheke festgestellt. Das sind ungefähr 70% der Fälle, 30% sind Nebenwirkungen, das ganze Spektrum. Und zunehmend in den Fokus kommen in den letzten Jahren Medikationsfehler. Also die per Definition eben auch zu den Nebenwirkungen gehören. Und wo es immer schwierig ist abzugrenzen, ist das ein Fehler, der durch das Arzneimittel verursacht wurde oder ist das ein Fehler, den der Patient oder Angehörige gemacht haben, zum Beispiel bei der Injektion oder bei der Inhalation von Medikamenten. Das ist ein sehr spannendes Themengebiet.
Haben Sie denn aktuelle Beispiele für besonders kuriose oder schwerwiegende Fälle?
Ja, wir haben tatsächlich kuriose Fälle. Also wir hatten einen Fall, da war ein Pflaster zum Aufkleben und daneben war ein Trocknungsmittel. Das sah ähnlich aus, war auch hautfarben. Und der Patient hatte das Trocknungsmittel auf die Haut geklebt anstatt des Pflasters, was tatsächlich ein bisschen adhäsiv ist. Das war einfach eine Verwirrung, die da war. Ein zweiter Fall, auch sehr kurios. Ein öliges Schaumspray hatte sich ein Patient großflächig auf den Rücken aufgetragen und dann kam es zur Auslösung der Brandmeldeanlage und die Feuerwehr rückte an. Auch das gibt es und es gibt leider auch Kurioses in letzter Zeit durch die Abnehmspritzen, die wir ja alle kennen, die häufig in den Medien sind und Patienten versuchen mit allen möglichen Tricks und da gibt es auf TikTok ganz kuriose Anweisungen, eine weitere Dosis aus diesen Pens herauszuziehen. Sie brechen den Pen auf und drehen dann so lange den Stempel und versuchen dann mit der Insulinkanüle noch eine Dosis herauszuholen. Das ist natürlich extrem gefährlich. Da sind wir ganz viel in Kooperation auch mit dem Hersteller natürlich. Gegen TikTok kommt man nicht an. Das ist völlig klar. Und gegen die Dummheit der Menschen kommt man auch nicht an. Aber wir sind zusammen mit dem Hersteller da immer noch in der Diskussion, wie man das verbessern könnte, dass die Menschen wissen, okay, da ist ein Restvolumen drin, das muss drin sein. aber ist nicht dafür gedacht, dass man das jetzt mit Gewalt einfach sich noch eine fünfte Dosis aus diesem Pen herauszieht. Das ist natürlich bei den Kosten, die die Menschen selber tragen müssen, die abnehmen wollen, nicht verständlich, aber nachvollziehbar.
Aus der Perspektive des Apothekers gefragt, welche Fälle soll man bei der AMK melden und wie geht man dabei am besten vor?
Also immer dann, wenn ein Qualitätsmangel oder eine Nebenwirkung auftaucht in der Apotheke, sollte sie berichtet werden. Also bevor man lange Diskussionen führt, berichten wir das jetzt oder berichten wir das nicht oder steht das irgendwo in der Fachinformation oder steht das da nicht drin, melden, Verdacht melden. Wir brauchen nicht den Nachweis, dass es tatsächlich so ist, sondern darum kümmern wir uns in der Geschäftsstelle der Arzneimittelkommission, teilweise zusammen mit dem Zentrallabor in Eschborn. Das ist nicht Aufgabe der Apotheke, das muss gar nicht geleistet werden, sondern es sind Verdachtsmeldungen. Und das ist extrem wichtig, jeden Verdacht zu melden, weil wenn sich das häuft und wir kriegen 4, 5, 6, 7, 8 Meldungen aus verschiedenen Apotheken zu einer bisher nicht bekannten Nebenwirkung, oder die auch nicht plausibel erscheint, dann haben wir einen sogenannten Hinweis, einen Verdacht, ein Signal. So, und dann können wir dem genauer nachgehen, dann haben wir vielleicht Rückfragen und dann können wir mit dem Hersteller und den Behörden uns eher nähern, ist das tatsächlich eine neue Nebenwirkung, bisher nicht bekannt, oder ist das einfach nur Zufall gewesen?
Eine Frage, die immer wieder auftaucht, was ist mit Nebenwirkungen, die schon auf dem Beipackzettel stehen? Soll man die unter bestimmten Bedingungen trotzdem melden?
Also ich sage immer, also das Magendrücken und der Aspirin muss man jetzt nicht mehr melden, ne? Aber auch allergische Reaktionen an der Haut, ja, also phototoxische oder photosensitive Symptome, die auftauchen können, ja, so die könnten in Verbindung gebracht werden. Die steht vielleicht dort drin, aber zum Beispiel bei Johanniskraut gibt es das ganz häufig zusammen mit UV-Licht, das ist dann schwerwiegende Nebenwirkungen gibt. Die sollten tatsächlich gemeldet werden, damit wir einfach einen besseren Überblick über die Häufigkeit auch bekommen. Also häufig steht da dann, ja, es kann das und das auftreten. Aber wie häufig das ist, wissen wir nicht. Und vor allen Dingen kann man dann auch am Ende des Tages regulatorische Maßnahmen besser ergreifen. Zum Beispiel deutlicher machen, dass Menschen, die sowieso eine empfindliche Haut haben, Johanniskrautpräparate einnehmen, dass die sich extrem vor Sonnenlicht schützen sollten und natürlich schon gar nicht irgendwie Sonnenbaden oder ins Solarium gehen sollten. Das ist so ein Beispiel, wo das bekannt ist. Aber die Frage ist, wie häufig ist das? Wie schwerwiegend ist das? Wie lange dauert das? Kann man etwas dagegen tun? Und müssen die Behörden regulatorische Maßnahmen ergreifen, um die Menschen noch besser dafür zu sensibilisieren und Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel UV-Schutz einzuleiten?
Wenn meine Meldung bei der AMK eingegangen ist, was passiert dann und wie reagieren typischerweise die Hersteller?
Also jede Meldung wird bei uns in die Datenbank aufgenommen. Wir rufen immer dazu auf, online zu melden. Dann ist schon mal eine Fehlermöglichkeit reduziert, nämlich die der Übertragung aus den Meldebögen in die Datenbank. Dann gibt es bei uns spezialisierte Menschen, PTAs oder Apothekerinnen, die sich den Fall angucken und erstmal entscheiden, ist das was sofort bearbeitet werden muss, was ein großes Risiko darstellt, wo wir tätig werden müssen, wo wir zusammen mit den Herstellern zum Beispiel und den Behörden einen Rückruf einleiten müssen. Wenn das geklärt ist, dann wird geguckt, ist das schon in der Datenbank vorhanden? Also was ich vorhin sagte, ist das sozusagen ein neuer Teil im Puzzle oder für ein Signal? Und dann wird geschaut, Nebenwirkungen gehen dann am Ende des Tages zu den Bundesoberbehörden, also entweder BfArM oder PAI, und landen dann in der Utra Vigilance Datenbank, also europaweit. Qualitätsmängel werden mit den Behörden kommuniziert und den Herstellern, die, ich sag mal, in fast allen Fällen kooperativ sind, dankbar sind, Hinweise haben, dass wir eine Clearingstelle auch sind, dass wir auch herausfinden, ob das ein Fehler des Arzneimittels ist oder ein Fehler in der Anwendung. Ja, also Qualitätsmängel, die durch den Hersteller verursacht werden, müssen ja an die zuständige Behörde gemeldet werden. Aber das ist häufig eben nicht klar, ob das wirklich ein Fehler des Arzneimittels ist oder ob der Patient das nicht einfach falsch angewendet hat. Bei Pulverinhalatoren ist so ein typisches Beispiel, dass die nie sauber gemacht werden und dann verklebt alles oder werden feucht und funktionieren dann einfach nicht mehr. Das ist natürlich kein Fehler des Arzneimittels, sondern das ist ein Fehler in der Anwendung. Und dann machen wir das bekannt, also wir geben täglich Meldungen, RSS-Feeds heraus und informieren eben bundesweit alle Kolleginnen und Kollegen über Rücknahmen, über Rückrufe, über chargenbezogene Informationen, über neue Risikohinweise, rote Handbriefe und so weiter und so weiter.
Zeichnen sich aktuell bestimmte Trends ab? Was glauben Sie, wie entwickelt sich das Ganze in Zukunft?
Es ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil wir immer wieder auch überrascht werden von Dingen. Wir hatten ja Metamizol-Tropfen, wo der Hersteller es nicht geschafft hat, zu vermeiden, dass es zu extremen Auskristallisationen kommt, dass die Flaschen konnten nicht mehr geöffnet werden und so weiter. Also das sind Qualitätsmängel, die sicherlich auch, das ist jetzt Spekulation, aber immer damit zu tun haben, dass natürlich insgesamt, wie auch bei Lieferengpässen, der Preisdruck auf die wenigen verbliebenen Hersteller enorm wächst. Ja, und wer den Rabattvertrag nicht gewinnt, der stellt seine Produktion ein und die anderen müssen extrem viel mehr produzieren. Es wird immer versucht, billiger zu produzieren. Das ist sicherlich ein Trend, den man beobachten muss, ob es da tatsächlich auch zu wirklich signifikanten Verschlechterungen der Qualität kommt in diesem Bereich. Das ist spannend zu sehen, das würde ich jetzt nicht spekulieren wollen, aber es gibt eben Hinweise dazu, dass es immer wieder mal auftreten kann, wo man denkt, das haben wir vorher nie gesehen. Das ist sehr überraschend. Medikationsfehler nehmen zu, die Komplexität der Medikamente und die Applikation von Biologicals zum Beispiel ist komplex. Jetzt sollen die ja auch noch ausgetauscht werden in der Apotheke. Patienten kriegen dann andere Darreichungsformen, andere Injektionstechniken, einen anderen Pen und so weiter. Also immer dann, wenn sozusagen nicht enteral appliziert wird, sondern parenteral, dann kann es diese Probleme vor allen Dingen geben. Also Pens sind hochkomplexe Darreichungsformen und viele Menschen sind einfach davon überfordert. Also in dem Bereich Medikationsfehler, Biologicals, sehe ich auch einen Trend.
Herr Schulz, haben Sie vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.